Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dieses ist jetzt die 297. Folge des Computer Club 2. Wer hätte das jemals gedacht, als wir angefangen haben? Da dachten wir, es geht vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Dreivierteljahr. Jetzt sind wir schon 2007 und 2011 schon 4 Jahre, bald 5 Jahre am Sender und bringen jede Woche eine neue Sendung auf den Markt.
Ja, und also
alle, die zuhören.
Und manchmal meine ich, es sei eigentlich zu wenig. Wir müssten noch mehr Zeit haben, um das alles rüberzubringen, was da so in dieser Welt, in dieser digitalen Welt passiert. Auch ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde und dann fangen wir einfach mal an. Herr Back.
Mhm. Ja.
Die Begrüßung folgt manchmal bei uns sogar, oder nach der Begrüßung folgt manchmal bei uns sogar eine Inhaltsangabe. Wollen wir denn heute eine machen?
Das können wir zumindest zum ersten Thema machen. Und zwar, als ich in die Konferenz reingegangen bin, war ich ganz erschrocken. Ich dachte, da sitzt der Ulrich Rode plötzlich in der Konferenz drin. Keiner wusste was von ihm, aber er war es auch nicht. Sondern das war Thorsten Urbanski und das ist der Pressesprecher von G-Data.
Das ist und das erste
er hat
Thema?
Viel Interessantes mitgebracht. Sie können sich vorstellen, was interessiert uns jetzt, ihn zu fragen, wie war das eigentlich mit dem sogenannten trojanischen Pferd? Staates.
Na, so genannt ist es ja ein Trojaner, weil die Menschen ja nun ihrer Bequemlichkeit ausgiebig frönen und ein trojanisches Pferd sich nun viel eckiger sprechen lässt als ein Trojaner. Wobei der Trojaner, also der Einwohner von Troja, ja eigentlich der Gelackmeierte war, denn ja. Die Leute haben ja in ihrer Gier, als die Griechen nach 10-jähriger Belagerung von Troja nicht weiterkamen, haben sie gesagt, okay, wir haben einen ganz klugen Seher, Junge, was sollen wir denn tun? Und er hat gesagt, Geschenke, die helfen immer. Also hat man ein riesengroßes hölzernes Pferd gebaut, da drin haben die Griechen Soldaten versteckt, das haben sie vor das Stadttor von Troja gestellt und sind dann abgezogen mit viel Tamtam und Getöse. Und die Trojaner haben gedacht, no, jetzt haben sie die Schnauze voll, nach 10 Jahren, jetzt hauen sie ab, lassen ein Geschenk da. Haben dieses riesengroße Holzpferd, dieses Geschenk oder scheinbare, in die Stadt geholt und nachts, als alle schliefen und berauscht waren vom Glück und vom Fest und vom Wein aufgrund ihres Sieges, wurde das Pferd von innen geöffnet, die griechischen Soldaten kletterten heraus und öffneten die Stadttore. Zwischenzeitlich waren die Griechen mit ihrem Heer zurückgekehrt und konnten auf diese Art und Weise Troja erobern. Deswegen heißt das Teil Trojanisches Pferd.
Ich möchte dir einen Titel verleihen.
Weil
Wolfgang Grimm oder Wolfgang Andersen.
Nein, du kannst Wolfgang der Kluge sagen, brauchst aber nicht auf die Knie zu fallen. Das sehen die Leute nicht, weil wir Hörfunk machen. Ja, also nur um mal zu sagen, warum ich doch ab und zu mal den Begriff trojanisches Pferd verwende, auch wenn diese Software, über die wir sprechen wollen, sollen, als Trojaner bezeichnet wird, was ja legitim ist. Ich kann das Ding ja auch Banane nennen oder sonst etwas. Aber es geht ja im Grunde genommen darum, was passiert. Wer hat diesen Trojaner losgelassen? Wer hat ihn programmiert? Wer hat ihn auf wessen Rechner gebracht? Und ist es wahr, dass es Antiviren-Softwarehersteller gibt, die mit dem Staat zusammengearbeitet haben? Aber zu all diesen Fragen wollen wir den von dir bereits genannten Thorsten Urbanski, Pressesprecher von G-Data, befragen. Und er ist ja schon, wie du sagtest, im Konferenzraum. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Wolfgang Rudolf. Schönen guten Morgen, Wolfgang Back, und auch einen schönen guten Morgen an alle Hörer vom Computer Club 2.
Fangen wir gleich mit der wichtigsten Frage an. Die Bild-Zeitung hat laut getönt, es wäre ein europäischer Antiviren-Software-Hersteller gewesen, der mit dem Staat zusammengearbeitet hat, seine Signaturen geändert hat und noch ein paar Sachen, damit in diesem speziellen Fall der Bundestrojaner auch eindringen konnte und wirksam werden konnte auf diesem Rechner. Ist da etwas Wahres dran?
Also von unserer Seite können wir es natürlich nicht bestätigen. Zum einen, weil wir nicht den Artikel verfasst haben, wir kennen auch nicht die Quelle. Ich kann jetzt nur für unser Unternehmen sprechen, also für G-Data. Wir würden niemals eine Hintertür für niemanden einbinden, also auch nicht für Ermittlungszwecke, würde technologisch auch gar keinen Sinn machen seitens der Ermittlungsbehörden unserer Einschätzung nach. Wir sind natürlich sehr unglücklich, dass nicht Ross und Reiter in dem besagten Artikel genannt werden, denn damit stellt man natürlich eine ganze Branche unter eine Art Generalverdacht und auch gerade diese sehr dieses Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Virenschutzhersteller stellt man da auf eine sehr, sehr schwere Probe.
Ich habe private Kontakte in die Redaktion der genannten Zeitschrift und mir wurde signalisiert, hier möchte ich auch Ross und Reiter nicht nennen, dass es sich dabei möglicherweise um eine Ente handelt, dass also Ross und Reiter nicht genannt werden können, weil es weder einen Reiter gibt und das Ross, naja, das sind vielleicht dumme Esel gewesen, die diese Sachen da verbreitet haben.
Das trojanische Ross meinten die wahrscheinlich.
Das trojanische Ross, jawohl, Herr Wack, das trojanische Ross. Also es lässt sich nicht ausschließen, wenn die Computerbild, sagen wir mal, zu feig ist, wirklich zu sagen, wer denn das gewesen sein soll, dann bleibt der Verdacht natürlich bestehen, dass es überhaupt keiner war. Denn wie dumm muss ein Hersteller von Antivirensoftware sein, wenn er quasi gegen die Interessen seiner Kunden arbeitet? So blöd gibt es doch gar keinen.
Es sei denn, es gibt da eine Verordnung mit Gesetzeskraft. Aber ich glaube, Thorsten Urbanski, ich glaube, die gibt es nicht, oder?
Nein, die gibt es in der Tat nicht. Das gab 2009, war das, gab es da so erste Überlegungen, was eine entsprechende Verordnung angehen würde. Das hat man aber auch schnell verworfen, denn das hat eine ganze Menge rechtliche, aber auch technische Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine entsprechende Lücke Hersteller zu zwingen würde, was ist, wenn diese Lücke von Kriminellen ausgenutzt wird? Wer haftet? Da haben wir uns bereits damals dazu geäußert, haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Dementsprechend gibt es auch gar keine rechtliche Grundlage oder rechtliche Verordnung, dass irgendein Hersteller eine Lücke in Deutschland einbauen müsste. In anderen Ländern sieht es natürlich anders aus. Das heißt, es gibt ja in den USA gibt's einen sogenannten Patriot Act, wo entsprechend bei Sicherheitssoftware oder überhaupt im IT-Bereich generell Ermittlungsbehörden Zugang gestattet werden muss. Aber da wäre auch in diesem Bereich, wäre mir kein Hersteller bekannt, der es machen würde. Es macht, wie gesagt, technisch auch überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe auch ich persönlich diesen Fall, der beschrieben wurde mit dem Einbau einer Lücke, diesen nicht zu erkennen, hatte ich auch nicht ganz so nachvollziehen können, wie das jetzt bei einer einzigen Person der Aufwand überhaupt gerechtfertigt war.
Wurde denn eigentlich diese Schadsoftware, denn was anderes ist es ja nicht, erkannt von euren Virenscannern, von euren Signaturen? War sie da irgendwie schon erkennbar?
Also es wurde ja an dem Samstag wurde ja der Quellcode veröffentlicht, da haben unsere Experten natürlich auch den Schädling sich angeschaut, den analysiert. Da können wir auch nur ganz ab dem Samstag ganz 100% sagen, erkennen wir den, haben wir den erkannt. Wir haben es dann nachgestellt, denn für uns ist egal, ob da jetzt Bundestrojaner jetzt draufsteht auf der Verpackung, stand in dem Fall ja auch nicht drauf, ist es eigentlich gleich. Schädling ist für uns Schädling. Folglich bei ungefähr 60.000 Schaddateien pro Tag, die wir haben, ist es natürlich so, dass wir uns nicht jeden Schädling so genau, genau schon, aber sonst nicht jeden Schädling angucken, ob er jetzt ein Bundestrojaner ist oder nicht.
Ja, kann man ja auch nicht erkennen, oder?
Genau. Ja, folglich haben wir es nachgestellt und geschaut, ob wir signaturunabhängig diesen erkannt hätten. Und da können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ja, durch unsere Verfahren hätten wir diesen Schädling identifiziert.
Wie war er denn programmiert? War das denn ein anständiges Programm, was da gelaufen ist? Oder war das ein Pfuschprogramm?
Also zu einer Programmierleistung eines Unternehmens kann man natürlich immer schwer etwas sagen. Also Auskunft unserer Experten war, es handelte sich jetzt nicht um ein Zauberwerk oder um ein hochgradig ungewöhnlicher Trojaner, als man den auch auf dem Markt findet. Es war jetzt kein High-End-Schädling, sagen wir einmal so.
Also nach dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich viel eher behaupten, dass ein solches Programmierwerk nun einem Hobbyisten zur Schande gereichen würde. Denn die IP-Adresse, an die er seine Erkenntnisse gemeldet hat, die war fest im Code implementiert. Genauso der Schlüssel für die Verschlüsselung, auch das ist fest da drin. Also es sind so einige Dinge da drin, da muss man sich ja den Kopf fassen und muss sagen, wie kann man nur, jeder, der auch nur ein ganz wenig Ahnung hat von der Materie, der wird sagen, so geht es nicht, so kann man es nicht machen. Die Firma, die dieses Teil verbrochen hat, was macht die eigentlich sonst? Ist das bekannt?
Also mir war diese Firma im Vorfeld nicht geläufig, soweit ich das gesehen habe. Hauptauftraggeber ist, glaube ich, sind staatliche Organisationen gewesen. Kann ich jetzt persönlich relativ wenig zu diesem Unternehmen sagen.
Wer hat sich denn da jetzt blamiert überhaupt?
Bitte?
Wer hat sich denn da jetzt blamiert?
Also Wolfgang Back, also ich kann jetzt nicht sagen, wer sich da blamiert hat.
Der Staat oder die Firma?
Also es kursieren ja unterschiedlichste Summen, die für die Programmierung gezahlt wurden unterschiedliche Summen, auch unterschiedliche Höhen. Welche da jetzt wirklich stimmt, können wir jetzt persönlich nicht sagen. Ich glaube, da gibt es auch bereits eine Anfrage oder gab es bereits im Bundestag. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es eigentlich, wenn man eine derartige Programm erstellt, um natürlich Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zu geben, auch in dem Bereich tätig zu sein, sollte es eigentlich ein staatliches Unternehmen sein. Meiner Einschätzung nach wäre das sicherlich besser, denn dann haben die auch direkt entsprechende Kontrolle, auch was Schadcode, Programmierung, was Quellcode-Aufbereitung etc. geht. Also ich glaube, sowas gehört ganz klar in die Hände eines staatlichen Herstellers.
Ja, wenn diese Schnüffelware, die da gebastelt worden ist, das darf wirklich nicht aus irgendeinem privaten Laden kommen, denn das ist eine hoheitliche Aufgabe. Wenn nun wirklich ein Richter sagt, okay, das darf hier und da und dort eingesetzt werden, dann muss es auch wirklich aus sicheren Quellen kommen. Und die sichersten, wenn auch nicht die sicheren, das ist nach wie vor unser Staat. Wie geht's denn weiter? Diese Software ist ja nun mehrfach eingesetzt worden. Die Bayern haben es wohl ein bisschen lockerer genommen und auch in anderen Bereichen ist sie zum Einsatz gekommen. Gibt es weiterhin irgendwo Meldungen, dass die Software, diese Schadsoftware des Staates auf anderen Rechner aufgetaucht ist oder ist das nur dieser eine Fall, der da bekannt geworden wurde?
Also unsererseits muss man ganz klar sagen, eine unkontrollierte Verbreitung war da gar nicht zu befürchten. Das wird ja auch im Endeffekt, wenn man einen entsprechenden, diesen sogenannten Bundestrojaner entwickelt, den einsetzen möchte für Ermittlungszwecke, dann macht es ja auch wenig Sinn, dass der, wir sagen immer so schön, in the wild überall zu finden ist. Denn dann hätte jeder Hersteller den noch schneller erkannt, als es den Ermittlungsbehörden sicherlich lieb gewesen wäre. Also von daher kann man erstmal sagen, also eine große Verbreitung hat es nicht gegeben. Wir haben danach natürlich geschaut, hatten wir schon Vorfälle eines derartigen Schädlings vor dem entsprechenden Samstag? Nein, hatten wir in der Form, gab es keine Anfragen. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass es vielleicht 10, 20 Rechner waren, die dort bewusst infiziert wurden. Ich glaube, das war auch die Zahl, die veröffentlicht wurde. Wolfgang Rudolf, ja. Bitte korrigier mich. Ich
glaub, ja, ist richtig,
waren
so ja.
Um die 20. Und das hatte ja auch eine Selbstlöschfunktion, das Programm danach. Dementsprechend eine große Verbreitung gab es jetzt nicht. Was natürlich ein Problem ist, dass wenn ich entsprechend weiß, wie ich die Rechner finden kann, das war ja möglich, nachdem der Quellcode am Samstag veröffentlicht wurde, dann kann ich natürlich schauen, welche Rechner sind da infiziert. Und ob das so im Sinne des Erfinders war, ist natürlich eine andere Sache.
Ja, das ist richtig. Aber in diesem einen speziellen Fall, der da ruchbar geworden ist, dann wurde der Trojaner ja händig auf einen Computer gebracht während einer Zollkontrolle. Denn nach dem veröffentlichten Source Code vom Chaos Computer Club hat er gar nicht die Fähigkeiten, sich selbst zu verbreiten. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also in der Form war es ja so gedacht, dass man halt den Schädling per Hand, also per USB-Stick wurde das gemacht. Wie gesagt, wir waren nicht live dabei, wirklich nur das, was auch in den Medien wiedergegeben wurde, beziehungsweise von dem Anwalt des Betroffenen, beziehungsweise des Verdächtigen. dass es also per USB-Stick draufgepackt wurde. Also üblich ist es natürlich eher, jemand gezielt anzugreifen. Ich glaube, der Leute wäre es auch eher möglich, das über entsprechende Facebook-Anfragen oder Twitter etc. das irgendwie zu machen. Aber man will natürlich ganz gezielt eine Person diesen Schädling unterjubeln, um ihn halt auszuspionieren, klar.
Gut, es war zu erwarten, dass irgendwann mal unser Staat auch zu diesen Mitteln und Methoden greift. Sicherlich in irgendeiner Art ist es legitim, aber auf der anderen Seite auch bedrohlich. Dass es so dilettantisch passiert ist, muss ich sagen, haben wir Glück gehabt. Wir sind gewarnt und hoffen jetzt nur nicht, dass jetzt die Spezialisten zu unserem Staat laufen und sagen, wir machen das viel, viel besser und keiner merkt es mehr. Thorsten Urbanski, vielen Dank für diese Informationen. Was mich beruhigt, das wusste ich eigentlich vorher von euch, von G-Data, aber du hast es nochmal bestätigt, dass auch andere Hersteller von Antivirensoftware so einen Blödsinn gar nicht machen können, mit diesem Staat zusammenzuarbeiten, und das beruhigt mich doch etwas, das gibt mir doch ein bisschen Sicherheit. Und die Geschichte mit der Bild-Zeitung, ob sie denn nun wahr ist, wissen wir nicht. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal ans Tageslicht.
Wir würden uns sehr wünschen, wenn entsprechend Ross und Reiter genannt wird, ganz klar. Ich glaube, ganz, ganz viele andere Hersteller, aber auch Verbraucher würden sich wünschen, dass gesagt wird, wer war es denn nun, um einfach Licht in die ganze Sache zu bringen.
Ja, okay, vielen Dank nach Bochum und passt weiter gut auf uns auf.
Und ich bin froh, dass dieser erste Angriff von den Behörden so in die Hose gegangen ist.
Ja, vielen Dank, Wolfgang Rudolf, Wolfgang Back, fürs Gespräch von meiner Seite, und ich wünsche euch ganz hohe, große Einschaltquoten.
Ein schwieriges Thema zu fassen, zu erfassen, aber es geht genauso schwierig weiter. Dash, der Hans Schmitz hat dieses Thema ausgegraben, und ich bitte dich, Heinz, versuch uns doch mal klarzumachen, was eigentlich dahinter steckt.
Also erstmal herzlich willkommen allen und schönen guten Tag. DECH ist nicht das Minuszeichen im Englischen, sondern es steht für Desktop and Mobility Architecture for System Hardware. Hört sich genauso.
Du weißt, was das in Kölsch heißt, DECH. Der längste DECH.
Ja, gut. Nee, es geht hier um ein Prinzip, eine Art der Fernbedienung für System, an die man nicht rankommt. Stellen wir ein einfaches Beispiel. Man hat ein Windkraftwerk, da steht das Windrad draußen im Meer irgendwo, und jetzt fällt der Rechner aus. Setzt man sich also in sein Paddelboot, rudert einen Tag hin, schaltet ihn wieder an und rudert dann wieder zurück. Das ist natürlich Blödsinn. Deswegen gibt es Verwaltungssysteme, die direkt auf der Hardware aufsetzen. Da gibt es dann von Intel das Advanced Management Technology, das AMT, und von AMD gibt es eben das DECH. Das DECH ist deswegen schön, es setzt auf eine Open-Source-Plattform auf, sodass man auch Entwicklungstools sich selber dazu stricken kann. Was kann man damit machen? Also das Ganze ist eine HTTPS-Übertragung, eine gesicherte Übertragung. Da ist eine SOAP-Schnittstelle drin. Man kann dann zum Beispiel die externen Rechner ein- und ausschalten. Man kann neu booten zum Beispiel. Das geht zwar theoretisch mit dem Betriebssystem auch, aber jeder, der weiß, wenn sich ein Betriebssystem mal eingefroren hat, dann kommt man da eben mit normalen Tools nicht mehr ran. Da muss man schon ein bisschen drunter gehen. Man müsste also normalerweise ran. Dann gibt es Sensorschnittstellen, das gerade bei Offshore-Rechnern ganz wichtig ist. Wie ist die Temperatur? Läuft der Ventilator noch? Wie ist die CPU-Temperatur? Und diese ganzen Informationen, die man braucht, um die Systeme auch warten zu können. Denn wenn ich einen Anstieg der Temperatur zum Beispiel habe, dann weiß ich, da ist irgendwas im Argen. Und irgendwann, wenn einer mal in der Nähe ist, muss er mal da gucken, was denn nun wirklich los ist. Genauso Plattformalarme, wenn also die Applikation feststellt, dass irgendwas ist, kann man es dann direkt über dieses Tool weiterleiten. Eine andere Sache ist, dass man direkt an die Textkonsole zum Beispiel ran kann. Wenn man ein Linux-System hat und man bootet das und hat keine grafische Benutzeroberfläche, dann hat man ja im Prinzip nur den Standard-Output, also nur die Textkonsole. Und an die kann man dann auch direkt über dieses DECH-Interface ran.
Aber da muss ich doch mal jetzt einhaken. Alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich unter Linux ja jetzt schon machen.
Solange Linux noch läuft.
Ich habe auch schon Situationen erlebt, dass Linux sich irgendwie zur Ruhe gelegt hat, aber ich konnte von meinem entfernten Rechner übers Netzwerk noch darauf zugreifen und konnte dann die entsprechenden Prozesse killen.
Dann läuft aber noch irgendwas, ne? Da kommst du zumindest mit irgendeinem Konsolentool noch dran. Mhm. Wenn aber das Betriebssystem einfach nicht mehr geht, die Platte läuft nicht mehr, irgendwas ist in der Hardware verstrubbelt. Mhm. Du weißt nicht, dass im Prinzip nur noch Ein- und Ausschalten hilft. Okay, das kann man mit so einer IP.
Aber wer arbeitet denn dann auch für mich, wenn das Ding überhaupt nicht mehr läuft?
Solange der Prozessor noch geht und der Chipsatz noch geht, sind die unabhängig von dem System, was da drüber liegt, auch, also im Prinzip, solange das BIOS noch geht, solange kann ich mit dem System noch kommunizieren über dich.
An welcher Stelle greife ich denn dann in den Rechner, der dort die Macke hat, im Moment ein?
Am BIOS. Man kann zum Beispiel auch eine Medienumleitung machen. Man kann also ein entferntes CD-Laufwerk dem zuschalten, dass er denn von da aus bootet. Oder wenn man ein neues Betriebssystem installieren will, da muss man ja normalerweise auch an die Maschine ran. Das kann ich dann auch über DECH machen, weil ich in dem Status, in dem BIOS-Status im Prinzip bin. Deswegen kann ich auch mit diesen sogenannten Out-of-the-Band-Schnittstellen feststellen, in welchem Status ist das Betriebssystem. Das sagt es mir ja nicht immer selber, sondern da muss ich schon mal richtig an die Hardware heran. Und damit es noch eine Kommunikation gibt zwischen der normalen Applikationswelt und der DECH-Welt, gibt es dann eben auch ein Postfach oder eine Datenschnittstelle, wo das Betriebssystem Daten für diese DECH-Schnittstelle hinterlegen kann. Die können dann über HTTPS abgeholt werden oder umgekehrt, ich kann der Applikation Daten zur Verfügung stellen.
Nochmal, ich muss da nochmal nachbohren. Ja. Ist diese DECH-Funktion ein Bestandteil des BIOS oder erweiterten BIOS, ja, der Platine, wo der Prozessor drauf genagelt,
ja,
wurde?
Ja, das ist im Prozessor und im Chipsatz verankert.
Okay.
Sowohl bei dieser AMD, der DECH-Lösung, als auch bei der AMT-Lösung von Intel. Und solange der Prozessor und der Chipsatz noch laufen, noch kann man mit denen kommunizieren. Mhm. Das ist ja genauso, wenn du deinen Rechner anschaltest, hast ja zunächst mal das BIOS und du kannst in die BIOS-Einstellungen rein. Und auf der Ebene befindest du dich dann. Mhm. Und das eben fernbedient, das ist natürlich wunderschön für Ferndiagnose oder frühzeitige Erkennung von Fehlern oder auch einfach eine Bestandsverwaltung machen. Und wenn man eine Integrationsüberprüfung machen will, sind die Systeme alle auf einem Stand und sowas. Du musst dir vorstellen, du hast die Rechner irgendwo, die verstecken sich immer mehr. Das ist ja nicht für den Desktop-Rechner, der rumsteht. An den kommt man immer ran. Es geht um die Embedded-Systeme, die irgendwo sind, die an der Autobahn oben in den Brücken drin sind, die Verkehrszeichen umschalten, die in den Ampelanlagen drin sind, die irgendwo in der Stadt rumstehen, wo auch nicht jeden Tag einer hinkommen kann. Oder was ich eben toll finde als Musterbeispiel ist eben, du hast irgendwo ein Windrad stehen, ganz weit offshore und musst dann erst einen halben Tag mit dem Boot rausfahren, bevor du überhaupt rankommst. Und wenn du so Systeme direkt warten kannst und kannst direkt daran, dann ist das natürlich sehr, sehr schön und dafür sind diese Schnittstellen eben gedacht.
Mhm. Aber für unsere Zuschauer, die werden da wahrscheinlich dann nie den Zugang haben zu diesen Dingern, oder?
Es kommt auch an, wie die Zuhörer. Ja, stell dir mal vor, du hast dein Haus irgendwo automatisiert und deine Applikation hängt und du möchtest sie wieder hochfahren. Dann bist du mit so einer DECH-Schnittstelle natürlich wunderbar aufgehoben, weil du eben mit HTTPS da dran kommst. Also eins habe ich noch vergessen, was auch gehen muss, ist natürlich die Netzwerkschnittstelle. Sonst geht nichts. Also der Chipsatz, der NIC, der drin ist, der muss natürlich auch laufen.
Ich habe vor Jahren, weil diese Probleme traten bei mir häufiger auf, als ich noch mit einem bekannten Betriebssystem gearbeitet habe, mir an einer Geheimnummer an einem Telefon einfach parallel zu der Anrufsignalisierung ein Relais angeschaltet. Und wenn ich diese spezielle Nummer angerufen habe, hat der für ein paar Sekunden den Strom zu dem Rechner abgeschaltet und danach wieder eingeschaltet und da wurde er wieder gestartet. Ich habe das genannt die elektrische Oma. Man musste also nicht die Oma immer über ein paar Straßen dahin schicken und sagen, drückst du Knöpfchen.
Ja, sicher, das ist eine Möglichkeit. Das geht auch, solange die Platte noch geht. dass solange das Betriebssystem noch von dem eingebauten Platte bootet. Wenn das nicht mehr geht, dann musst du eben doch dann wieder dahin. Mhm. Und deswegen kannst du eben bei DECH die Medienumleitung machen. Dann gibst du ja irgendeine CD, die du hast, eine bootfähige CD, und bootest das Gerät von da.
Was brauche ich, wenn ich das haben will?
Die Platine muss dafür vorbereitet sein. Du musst den Chipsatz drin haben und auf der anderen Seite brauchst du einen Browser. Und du musst natürlich dann an das System rankommen.
Also ich muss ein spezielles Mutterbrett dafür haben.
Ja, ja. Das ist bei den Embedded, in den Embedded-Systemen, die unterwegs sind, die es ab ein paar hundert Euro gibt, sind die normalerweise mit drin, die Funktionalitäten heute. Bei den Heimrechnern sind sie nicht notwendig, also bei den Rechnern, die auf dem Schreibtisch stehen, sind sie nicht notwendig. Bei Servern ist es noch sehr verschieden. Mir ist noch kein Server untergekommen, auf dem das ist. Aber wie gesagt, bei den Embedded-Rechnern, die also irgendwo in so einem Blechgehäuse rumstehen, bei denen ist das weit verbreitet heute.
Hm. Hört sich gut an. Ja. Wie oft passiert denn sowas, dass man sowas braucht?
Also hoffentlich passiert sowas nie. Es gibt da, ich habe keine Erfahrungswerte darüber gefunden. Aber wenn sowas passiert, lohnt sich die Investition da drin. Denn wenn eine Verkehrsbrücke ausfällt auf der Autobahn, dann ist es sehr ärgerlich und es kann auch sehr gefährlich sein. Und dann, wenn man dann ganz schnell rankommt, wenn man nicht erst da groß hinfahren muss und sich durch den Stau kämpfen muss, dann kann das auch Menschenleben retten.
Gefährlich, das ist so eine Geschichte, ich habe das schon mal angesprochen, Autonomik. Wer haftet eigentlich bei Unfällen, die durch Maschinen, Roboter, Computer verursacht werden? Das ist sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Viele haben überhaupt nicht verstanden, wie die Problematik eigentlich aussieht. Aber mittlerweile tut sich etwas. Das Wirtschaftsministerium hat nämlich ein Forschungsprojekt initiiert, das den rechtlichen Rahmen für Roboter und andere autonome Systeme bewerten, untersuchen und beschreiben soll. Denn es ist klar, wer hat Schuld, wenn ein Unfall passiert? Für uns ist es der Verursacher. Aber wenn ein autonomes Auto zum Beispiel mit dabei ist, wer haftet denn? Ist es jetzt der Hersteller des Autos oder der Programmierer oder der Besitzer? Oder ist der einen Schaden hat, selbst daran schuld? All diese Fragen müssen geklärt werden, denn wir haben immer mehr Assistenzsysteme in unseren Autos und wir haben immer mehr Computer- und Robotertechnik. Und es ist klar, wenn ich irgendwann in meinem Bäckerladen einen Roboter habe und ich sage, ich möchte drei Brötchen und der greift da in die Schütte da und holt drei Brötchen, tut sie mir in die Tüte und haut mir dabei dann anschließend die Tüte an den Kopf. Wer haftet dafür? Das sind Fragen, die sind wichtig, die müssen gestellt werden. Die haben wir schon vor vielen Jahren gestellt, aber damals waren sie noch nicht so wichtig, weil wir hatten diese Maschinen nicht. Aber jetzt kommen sie. Und es ist ganz deutlich geworden, dass auch die Versicherer Probleme haben. Die wissen ja nun auch nicht, was muss ich eigentlich versichern? Wofür bin ich eigentlich zuständig? Welche Schäden können eigentlich passieren? So, und da haben wir also jetzt vom BMWI, den Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, eine Studie, die beauftragt wurde, und ich denke, ich werde diese Studie mal ein bisschen begleiten und werde mal versuchen, dann auch herauszubekommen, was dabei herausgekommen ist.
Heute ist es doch wohl noch so, dass wenn ich ein Auto kaufe mit so einem Assistenzsystem, dann ist die Haftpflicht, die ich da abschließe, die zahlt doch dann dafür auch. Oder
gibt's, ich habe auch keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass bei dem Wetter, was wir im Moment draußen haben, dass ich meine Wollmütze aus dem Shop aufsetze, dick über die Ohren ziehe und allen nur empfehlen kann, guckt mal in den Shop für 9,90 Euro eine Wollmütze. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und dann tue ich den Daumen hoch.
Und auch den Daumen?
Ja klar, mit warmen Ohren, ja, ist das kein Problem.
Okay.
Und dann sagen wir immer einen Satz warme tschüss. Ohren übrig behalten, oder?
Oder Zicke-Zacke.
Oder ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.